letztes Wochenende war ich woanders. Ich war in Italien. Ja, da war eine Sammlung von Filipinos, die philippinische Adventisten hier in Europa. Und ich wurde dort eingeladen als einer von den Sprecher. Und das war wunderschön. Ich hatte ein Gefühl, als ob ich auf den Philippinen war. Ja, ich habe auf meine eigene Sprache gesprochen, auch auf Dialekt oder die Hauptsprache dort. Es war wunderschön. Und der Weg zu unser Versammlungsort war nicht so einfach. Es war viel zu weit und dann die Strecke war ein bisschen so viele Kurven und dann die Person, die uns abgeholt hat von dem Flughafen, hat wirklich wie eine echte Italiener gefahren. Alles oben, alle Kurven waren gerade Straße oder gerade Weg. Ich war ein bisschen, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, wenn man so gewohnt ist, in Deutschland ganz richtig und ganz korrekt zu fahren. Aber trotzdem war das alles wunderschön. Und dann, als ich endlich in Deutschland war, habe ich so gesagt, ha, endlich mal Deutschland, Heimat. Und da habe ich mir gemerkt, wow, Deutschland ist wirklich ein Stück Heimat für mich geworden. Ja, und in dieser Reise, als wir noch im Flugzeug waren, dort in Italien, hat noch so viele auf Italienisch oder ihre eigene Sprache geredet. Und ich und zwei Filipinas von Nürnberg haben wir uns nur auf unserer Muttersprache geredet, ab und zu mal auf Englisch. Ne? Und dann komischerweise, als wir hier in Nürnberg gelandet haben, haben fast alle auf Deutsch gesprochen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist doch gut. Also wir sind alles hier jetzt in der Gemeinde als Christen unterwegs nach Hause. Und in dieser Reise brauchen wir eigentlich, obwohl wir verschiedene Sprachen sprechen, von verschiedenen Kulturen, aber wir brauchen Gott, wir brauchen Gottes Führung in dieser Reise. Und letztes Mal, wer von euch erinnern könnte, das Thema war eigentlich über Gottes Führung. Ne? Gottes Führung. Die erste Teil hat den Titel Folge der Wolken, oder? Das war doch. Ja, und da haben wir was gelernt. Gottes Führung wird uns Schritt für Schritt offenbart. Und zweitens, es hat mit unserem Gehorsam zu tun. Gottes Führung verlangt unseren Gehorsam, ob es Sinn macht oder nicht. Gott sagt, hey, ich würde euch gerne leiten, ich würde euch führen. Manchmal auf unserer Perspektive macht das überhaupt keinen Sinn. Warum denn, lieber Gott? Warum nicht in dieser Weise? Warum nicht in dieser Methode? Aber Gott, ich glaube, Gott weiß viel besser als uns. Ne? Aber das bedeutet auch nicht, dass wir Gott nicht mit Gott diskutieren, weil ich glaube, viele von den Israeliten damals hatten auch gesagt, hey, lieber Gott, warum können wir hier nicht noch einen Tag bleiben oder 10 Monate bleiben? Hier ist doch wunderschön. Aber solange die Wolke oder die Feuer sich bewegen, dann die Israeliten müssen dann auch zusammen mitgehen. Und drittens, Gottes Führung verändert sich in ihrer Charakter, in ihrer Art, entsprechend der momentanen Situation. Und das bedeutet, dass wie Gott dich geführt hat, bedeutet nicht, dass er das gleiche Art und Weise das auch macht. Weil manchmal haben wir verschiedene Kontexte, verschiedene Situationen, wo wir sind. Und deswegen, Gott nutzt auch diese Gelegenheit, diese Zeit, verwendet eine andere Möglichkeit oder Person, dich zu erreichen, dich zu führen. Und heute wollen wir uns weiter mit Gottes Führung als Überthema studieren. Und wir betrachten jetzt eine andere Person, die Bibel, eine andere Geschichte. Und das ist in dem Neuen Testament, um weiter zu lernen über Gottes Führung. Weil das ist nicht alles. Es gibt noch so viele Facetten, ne, von Gottes Führung oder Gottes Wille zu erkennen. Und wir werden uns jetzt die Geschichte von Paulus betrachten. Es ist leichter, Gottes Wille zu folgen, wenn die Zeichen, in denen wir folgen, klar, deutlich und greifbar sind. Zum Beispiel für die Israeliten, das war die Wolke und auch die Feuer. Also da war kein Diskurs, ob das überhaupt Gottes Wille war, hier zu bleiben oder weiterzugehen. Das war klar, deutlich. Aber was passiert, wenn es da kein Zeichen gibt, kein klarer, greifbare Zeichen. Eine Sache, die ich gerne hier in Deutschland mag, ist eigentlich Autobahn. Nicht, dass ich so schnell fahre.
Ich mag die Autobahnen hier in Deutschland sehr. Es ist ganz bequem zu fahren und die Leute fahren auch ganz korrekt, die meisten. Es gibt auch Leute, die rasten. Ne? Es gibt auch Schilder, überall Schilder. Du weißt genau, wo du hingehen musst, obwohl wir manchmal so gewöhnt sind, einfach auf unser Navi anzugucken. Aber die Schilder sind alle da. Du bist jetzt 60 oder so viel weit von, keine Ahnung, nach Saarbrücken oder nach Kassel. Das sind die zwei Ortsgemeinden, die ich damals betreut habe. Deswegen habe ich das sofort hier im Kopf. Ja, aber was passiert, liebe Gemeinde, wenn du die Schilder nicht mehr siehst? Wenn da keine klaren Schilder gibt? Oder was machst du, wenn es kein Wolke oder Feuer gibt, die du folgen kannst? Wie folgst du denn, oder besser gesagt, wie entdeckst du denn Gottes Wille oder Gottes Führung und wie folgst du die Gottes Führung? Heute gucken wir mal an, Geschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 16. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und Paulus war im Auftrag Gottes da unterwegs. Das war seine zweite Missionsreise. Er war unterwegs mit seinen Gefährten. Da war Silas, früher war er mit Barnabas und auch mit Markus, aber sie haben sich getrennt. Und dann jetzt geht er mit Silas und auch noch mit Timotheus. Ne? Und später kam dann auch der Lukas, der Verfasser des Buches, Apostelgeschichte. Und er reiste eigentlich, um die bestehende Gemeinde zu stärken. Und natürlich auch, um das Evangelium zu verkündigen für die Leute, die das noch nicht gehört haben. Und das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Ne? Und hier lesen wir in Vers 4. Oh, übrigens, den Titel habe ich fast vergessen. Zum Glück hat man PowerPoint. Ne? Die Titel ist für wahre Gläubige. Sind wir führbar? Wenn Gott sagt, hey, ich möchte dich in diese Art und Weise führen, oder sagst du ganz stur, ich bleibe lieber hier, lieber Gott. So, gehen wir zurück. Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Das ist dann die Beschlüsse in Kapitel 15, ne? Da hatten sie eine Versammlung, wie wir heutzutage nennen, als die Adventgemeinde Generalkonferenz. Das hat bei uns nicht angefangen, das haben sie schon damals gemacht. Und in Vers 5, so wurde nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen Anzahl. Das ist der Background oder der Kontext von unserer Predigt heute. Und dann, wir fangen jetzt an in Vers 6. Vielen, vielen Dank. Jawohl. Und dann in Vers 6 lesen wir, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Es gibt aber keinen Ort, der Phrygien hieß. Es hat mehr eine ethnologische Bedeutung als geografische oder politische Bedeutung dort damals. Okay? Es gibt keinen Ort, der Phrygien heißt. Es ist nicht aufgenommen, ne? Das habe ich einmal hier verwendet und ich war nicht bewusst, dass das hier so krass ist. Ne? Also hier in Bayern zum Beispiel, es gibt Franken und da sind wir. Wir gehören aber nicht zu Bayern an sich. So, kann man so einfach so lassen. Ja, genau. Und dann der Heilige Geist hat sie verboten, dahin zu gehen. Im, also im Asien. Das ist dann die westliche Seite und das ist die heutige Türkei. Das ist die Reise von Paulus, die erste und zweite Missionsreise, noch ein bisschen näher. Das ist das Gebet von unserer Geschichte heute und noch ein bisschen näher, damit wir das besser sehen, da. Und dann Paulus und seine Gefährten haben hier in Ikonium angefangen und dann sie wollen eigentlich dahin gehen, da in Pergamum, Smyrna und Ephesus, das ist das Hauptzentrum damals. Und ja, und der Heilige Geist hat sie verboten. Ich weiß nicht, Lukas hat uns das nicht verraten, wie der Heilige Geist das gemacht hat. Na, vielleicht durch geistliche Eindrücke oder keine Ahnung was. Wir wissen genau nicht. Und so, was haben sie denn gemacht? Dann wollen sie nach Britannien gehen, da oben, nordöstlich. Und das steht in Vers 7. Genau, als sie nach... Ja, warte jetzt. Ja. Als sie nach Mösien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie wollen in diese Richtung gehen. Es gibt hier ein paar Sachen zu merken. Das Wort Geist hier, ich lese ganz korrekt übersetzt, im Urtext steht eigentlich der Pneuma Jesu. Und es bedeutet Geist Jesus. Na, das ist der Geist Jesus. Und wir wissen nicht genau, wie der Geist Jesus das hier sie verboten haben, dahin zu gehen. Aber hier sehen wir schon, einfach in dieser zwei Verse hier. In Vers 6, der Heilige Geist. Und in Vers 7, der Geist Jesu. Paulus hat eigentlich auch der Geist Jesu damals gesehen, oder Jesus Christus, ne, als er unterwegs war nach Damaskus. Und dann später, in Vers 10, lesen wir wieder der Herr. Ne, und das ist dann sozusagen Gott. Und sehen wir eigentlich hier Dreieinigkeit, kann man so sagen. In Vers 6, 7 und auch in Vers 10. Und dann, wenn wir mal weiter hier wie gesagt, Lukas hat uns das gezeigt oder verraten, wie der Geist Jesu sie verboten haben, nach Bithynien zu gehen. Aber es gibt hier etwas Besonderes, das ich gemerkt habe. Es ist nicht wie die Israeliten damals. Da war keine Wolke mehr, oder Feuer. Oder von Elia kein Feuer mehr vom Himmel. In unserer Zeit heutzutage, es gibt auch solche Sachen nicht mehr oder nicht so oft. Wir erkennen Gottes Wille, wir erkennen Gottes Führung durch die Bibel, was die Bibel uns sagt. Und nächstes Mal, das ist mein drittes Predigt, ich habe eigentlich noch mehr, aber ich werde mal das begrenzen zu einer 3 Predigt in dieser Reihe, Gottes Führung. Wir werden noch weiter da studieren. Ja. Und ich hab gemerkt, dass 99% der Zeit ist eigentlich nur gewöhnlich. Normal. Ist alltägliches, das wir haben. Es gibt kein Wunder hier, Wunder da, Wunder hier, Wunder da. Das sind die Berggipfelerfahrungen. Das sind, wo es donnert und wo es also, das sind Blitze. Und ich glaube, dass wir sollten lernen, Gottes Worte zu hören und Gottes Führung und Wille zu erkennen in diesen 99%, die einfach gewöhnlich ist. Man beginnt den Willen Gottes zu entdecken, indem man eigentlich das tut, von dem man bereit weiß, dass es in dieser aktuellen Situation Gottes Wille ist. Du weißt schon, dass das Gottes Wille ist. Denn mach das. Du weißt von der Schrift, dass das Gottes Wille ist. Das ist, was eigentlich Sinn macht für Gott. Denn tu das. Es gibt hier ein paar Listen. Gottes Wille ist, dass du gerettet wirst. Gottes Wille ist, ist, dass du wächst. Psychisch, geistig und natürlich auch deinen Glaube, spirituell. Gottes Wille ist es, dass du mit seinem Geist erfüllt wirst. Das hat Jesus gesagt, natürlich. Ne? Viertens, Gottes Wille ist es, dass wir anderen mit Herzen eines Dieners dienen. Dass wir unseren Mitmenschen helfen. Und, by the way, von jeder von dieser Punkte hier, es gibt so viele biblische Texte, okay? Ich werde das einfach hier nicht vorlesen. Wenn ihr das später braucht, dann sagt mir einfach Bescheid. Gottes Wille ist es, dass du die Kritiker mit guten Taten zum Schweigen bringst und nicht weiter kritisieren oder einen Streit anfangen. Und Gottes Wille für dich ist, ein Leben in Fülle zu leben. Und siebtens, Gottes Wille ist etwas, das wir eigentlich durch Erfahrung entdecken. Und nicht einfach ganz hier theoretisch, ja, steht da, nein. Du musst mit Gott gehen. Du musst die Wolke folgen. Dann entdeckst du Gott eigentlich näher und näher. Und in Prediger Kapitel 9, Vers 10, ich habe das nicht hier im PowerPoint, aber lass uns mal das gemeinsam lesen. Die erste Teil von Prediger Kapitel 9, Vers 10. Ja, der König Salomo, ein ganz kluger Mensch, hat hier gesagt, alles, was deine Hände zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Mach das richtig, weil, also warte nicht auf die Berggipfel-Erfahrungen, sondern in dieser 99% dieser gewöhnlichen Zeit, tue das Beste, tue, was richtig ist. Warum sollte dir seinen Willen für die Zukunft zeigen, wenn du seinen Willen für die Gegenwart nicht tust? Ja, das macht doch Sinn. Der erste Punkt, liebe Gemeinde, in dieser Geschichte von Paulus ist, Gott, Führung kommt durch Gehorsam im Gewöhnlichen. Führung kommt durch Gehorsam im Gewöhnlichen. Wir machen jetzt weiter und das ist in Vers 8. In Vers 8 steht da, da reisten sie an Mösien vorbei und kamen hinab nach Troas. Also Mösien ist eigentlich ein bergiges Gebiet. Es ist ein bisschen höher als der Rest. Und deswegen, von dort kamen Paulus und sein Begleiter hinunter nach Troas. Das ist eine Hafenstadt. Und die Städte des Antikens, hier seht ihr das hier, und das ist der Ort Mysien. Und Troas ist da. Und also der mit dem Pfeil, das ist der Ort, der hieß Troja. Kennt ihr Troja? Es ist eine antiken Stadt und Homer hat einen Bericht damals, wie das damals belagert war. Ich weiß nicht, wie war das ist, aber Paulus hatte wenig Interesse, der Stadt Troja zu besuchen. Sein Herz, sein Kopf war befüllt mit den Gedanken, wie kann ich Gottes Worte hier weiter verkündigen in den Ort, wo ich bin. Und ich hoffe, liebe Gemeinde, dass so ein Gedanken liegt auch in unser Herzen. Ich bin gerade hier, lieber Gott. Was kann ich tun? Wie kann ich die Botschaft hier weitergeben? Wie kann ich deine Botschaft ganz kreativ hier weitergeben? Und solche Gedanken hat eigentlich das Gebet, glaube ich mal, von Paulus gefühlt. Und deswegen kommt in Vers 9 die Antwort auf seine Frage. Und in Vers 9 kommt da, in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihm und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Merkt ihr etwas? Gott kann auch durch übernatürliche Mittel kommunizieren. Aber das geschieht nicht sehr oft. Das ist auch nicht die Regel. Na, also ist es Gott, der eigentlich entscheidet, wie er seine Wille, deine Führung an dir also offenbart. Und viele Menschen warten auf das Feuererlebnis, das Zeichen vom Himmel. Wie viele von uns haben dieses Zeichen die letzten paar Monate oder Jahre gesehen? Wie viele von euch hier haben Visionen gesehen? Wenn ja, dann nicht so oft eigentlich, ne? Wie gesagt, Gott ist derjenige, der entscheidet. 99% ist gewöhnlich. Oder wenn du sagst, okay, das ist viel zu viel, okay, dann mal 90%. Deswegen müssen wir lernen, Gott in diesen 90%, dieses gewöhnliche, alltägliches Leben, zu seiner Wille zu entdecken und auch zu gehorchen. Punkt Nummer zwei, liebe Gemeinde, von dieser Geschichte ist eigentlich Führung. Führung könnte auch durch übernatürliches Ereignisse kommen. Aber das passiert nicht so oft. Ich möchte aber auch hier zwei Wörter hervorheben, um die Schönheit dieser Vision zu erfassen. Das erste hier ist bat ihn und sprach. Bat ihm. Im Urtext, es gibt hier eine Bitte des Mannes, ein Gefühl der Dränglichkeit. Es gibt hier eine Art Dränglichkeit. Und dann zweitens ist, hilf uns. Hilf uns ist auf den Geschrei, derer in Gefahr sind, zu laufen. Es ist ein Notruf. Es ist ein 112, oder? Es ist ein Emergency. Vor zwei Tagen hat meine Tochter aus Versehen meinen Sohn geschoben und er hat den Tischplatte, Kante getroffen, hier. Da hat er geblutet und er hat geweint. Und was macht er als Vater? Es gibt zwei Sachen, die ich leider gemacht habe, die nicht so gut war im Nachhinein. Also die erste war nicht so gut, die zweite war gut, die zweite bin ich sofort zu meinem Sohn gerannt und habe gesagt, und hat ihn in meinen Arm genommen und gesagt, bist du okay? Alles gut. Na? Der erste Punkt war nicht so schön. Es war so viel mit Emotionen. Ich habe auf meine Tochter geschrien. Aber der Punkt ist, der Mann aus Mazedonien betet hier. Und er sagt, hilf uns. Es ist ein Notruf, liebe Gemeinde. Lass uns nochmal diesen Text mit einer anderen Brille lesen. Und danach erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm hinüber nach Mazedonien und hilf uns. Hilf uns, Paulus. Hilf uns. Nun beziehen wir diese Vision des Paulus auf unsere heutige Zeit, um eine Perspektive zu geben. Kennt ihr diese 1040 Fenster? Das ist, wo die meisten von der Weltbevölkerung leben. Na? Hier in Nordafrika, da im Mittleren Osten, da in Asien, das sind Milliarden von Menschen da. Und sie produzieren auch gerne neue Kinder. Und da sehen wir, das sind so viele Muslime da. Hinduismus, Zoroastrianismus, es gibt auch Buddhismus, Taoismus und so viele andere Ismus der Welt. Und so viele haben noch nicht über unsere Botschaft gehört, die Botschaft der Bibel. Aber wir sind viel zu weit da. Wir sind doch in Europa, Keo. Was sagst du denn da? Das ist ihr eigenes Problem, oder? Jesus sagt uns doch im Matthäus 28, wir sollten gehen. Wir sollten die Botschaft weitergeben. Aber sind wir denn so anders als die Menschen von dort? Kennt ihr das? Das ist die sogenannte nachchristliche Dreieck. nachchristlicher Dreieck. Dieser Dreieck hier, natürlich Großbritannien und auch Irland gehört dazu. Dieser nachchristliche Dreieck, da finden wir Leute, Städte, Länder, die überhaupt gar nicht mehr mit Christentum zu tun, gar nichts mehr mit Christenheit zu tun. Sie sagen, wir brauchen das nicht. Ich? Nein, ich bin doch gut ohne Gott. Also mein Lebensstil, mein Lebensstandard ist einfach viel zu hoch. Und dies und das, gibt so viele andere Gründe. Säkularismus, Postmodernismus, Existenzialismus. Da sind so viele von diesen Weltphilosophien und auch dieser Worldviews oder Weltanschauungen. Ne? Und dann all zusammen, liebe Gemeinde, guck mal, wir haben die 1040 Fenster. Wir haben auch noch dieser nachchristliche Dreieck. Und ist es so, dass Europa war eins der Zentren des Christentums damals. Und jetzt, ich kann ehrlich sagen, ist es ein Missionsfeld geworden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch in die Uni war, haben wir dort so viele Bücher aus europäischen Autoren gelesen, wie man Mission macht, wie man dies und das macht, über Alten Testament, Neuen Testament. Weltführer von Forschung sind die Europäer. Die Bibelwissenschaftler. Und jetzt, Europa an sich braucht Missionaren. Was denkt ihr, sollen wir Missionaren von außerhalb Europa holen? Oder haben wir eigentlich hier genug, die wir einfach aktivieren? Kannst du dir vorstellen, den Mann in der Vision von Paulus zu sehen? Der zu dir sagt, komm nach Mazedonien. Oder statt das Wort Mazedonien, nutz mal deine eigene Stadt, deine eigene Nachbarschaft. Komm nach Oberasbach. Komm nach Nürnberg. Und hilf uns, hilf uns. Und das Pastor, ihr sagt, wir müssen, wir sollten, und das können wir eigentlich auch, auf diesen mazedonischen Ruf antworten. Wenn wir unsere Ohren vor diesem Ruf verschließen, liebe Gemeinde, dann wird sich geistliche Schlaffheit in unserem Leben, in unseren Gemeinden ganz langsam, aber ganz sicher einschleichen. Oder geschieht schon bereits etwas? Passiert das schon hier in unserer Gemeinde? Ich glaube, in diesem Punkt, lass uns mal zurück zu Paulus kehren. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 16, Vers 10. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Es gibt hier das Wort schlossen, und das ist eigentlich ein Schlusswort. Ich glaube, wenn wir solche Wörter in der Bibel lesen, dann müssen wir beachten, was vorher geschehen ist, und damit wir das besser verstehen können. Ne? Weil das ist jetzt die Schlussfolgerung. Und vorher haben wir gelesen, in Vers 6 und Vers 7, der Heilige Geist und auch der Geist Jesu haben sie dort verboten zu gehen, weil es gibt noch einen besseren Ort, wo sie gehen können. Also, denn sie trafen sich und besprachen alles und fügte alle Teile, also alle Puzzleteile zusammen und hat da dann eine Schlussfolgerung, wir müssen nach Mazedonien gehen. Da ist der Ort, wo Gott uns haben möchte. Wenn wir mal zur Gemeinde kommen, lass uns unser Gehirn nicht draußen lassen. Wenn du mal die Bekehrung erlebst und getauft, lass dein Gehirn nicht draußen lassen. Lass uns wie die Gläubigen dort in den Stadt von Berea. Sie haben verglichen, was Paulus da gepredigt, mit was die Bibel sagt. Ne? Gott hat uns dieses Gehirn gegeben, um weiter logisch zu denken. Das alles zu vergleichen. Ist das wirklich Gottes Wort für uns oder nicht? Paulus und seine Gefährten wussten eigentlich, das was, und das war das Evangelium, weiterzugeben. Sie wissen auch, das wie. Sie haben ihre Art und Weise zu predigen, zu verkündigen, und das war von Ort zu gehen, jeder Synagoge reinzugehen und die Botschaft zu geben und manchmal auch Hauskreise hier und da. Na, das war der Methode von Paulus. Aber es gibt ein fehlendes Stück und das war das Wo. Und als sie nach Troas gingen, wussten sie eigentlich nicht, was dort geschieht. Aber Gott hat dann dort gezeigt, wo sie gehen sollten. Und das war nach Mazedonien. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist. Wenn wir entscheiden, Gottes Wille zu folgen und das auch natürlich zu tun, weißt du denn schon, was in die Zukunft liegt? Eigentlich nicht. Gott lädt uns ein, Schritt für Schritt mit ihm zu gehen. Eine Tür wird geöffnet für dich und du kommst rein. Ich habe das schon letztes Mal gesagt. Gott zeigt dir nicht 10 offene Türen auf einmal, wo du entscheiden kannst, hey, lieber Gott, die Finale ist doch nicht so gut. Es gefällt mir nicht. Es passt zu meiner Personalität nicht, zu meiner Art als Christin oder als Mensch. Dann gehe ich lieber nicht. Aber Gott lädt uns ein, mit ihm zu gehen. Es kann sein, dass wenn du reinkommst, Gott schließt die Tür hinter dir und du wandelst mit Gott, bis Gott wieder eine Tür öffnet. Und wie Paulus und seine Gefährten sind wir auch, liebe Gemeinde, Zeugen von Jesu Christi. Es ist egal, ob du getauft bist oder nicht, solange du Jesus Christus kennst, solange du diese persönliche Erfahrung mit Jesus hast, dann sprichst du von deinem Herzen. Wie ist das denn bei euch, bei uns hier? Wissen wir das Was? Wissen wir das Wie? Oder ist das fehlende Stück das Wo? Oder kann es sein, dass das fehlende Stück hier ist das Warum? Warum bist du eigentlich Christ? Warum bist du eigentlich hier? Und ich glaube, wir sollten persönlich mit Gott darüber beten und auch als Gemeinde miteinander beten. Von dieser Geschichte her, dieser Teil, lernen wir, dass Führung kommt durch klugen Rat. Ich muss ehrlich sagen, nicht nur irgendeiner klugen Rat, sondern wenn das um geistliche Dinge zu tun hat, es muss vom Führung kommt durch geistliche klugen Rat. Es kann doch nicht sein, ich habe ein Problem mit dies und das und dann gehe ich zu jemandem, der überhaupt gar nichts zu tun hat mit Christentum. Zum Beispiel, wenn es um Gesundheit geht, wir haben doch so viele Sachen von der Bibel über Gesundheit. Und dann auf einmal gehst du zu jemandem, der Esoteriker ist oder mit anderer ostlicher Magie oder Art von Heilung machst. Ne? Das meine ich nicht. Sondern Bibel gibt uns das. Die Bücher von Ellen White gibt uns auch, führt uns da, wie wir gesund leben können. Und außerdem, es gibt noch so viele Aspekte, so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir miteinander klugen Rat bekommen. Und nicht nur mit einem Hammer. Bam, bam, bam. Weil wenn du nur einen Hammer in deiner Werkzeugkaste oder in deiner Garage hast, dann jeder Problem, jede Möglichkeit siehst du als Nagel. Bam, bam. Obwohl man braucht eigentlich verschiedene Werkzeuge, ne? Ja, es ist nicht lustig. Also, zusammengefasst, hier sind die drei Punkte, die wir heute gelernt haben. Führung kommt durch Gehorsam im Gewöhnlichen. Zweitens, Führung könnte durch übernatürliche Ereignisse kommen. Und drittens, Führung kommt durch klugen Rat. Wenn das Leben schwierig wird, konzentriere dich auf Gott und sein Wort. Im Winter hier in Deutschland ist manchmal die Autobahn so behüllt mit Nebel. Einmal, das war vor 2 oder 3 Jahren, das war der Jubiläum der 500 Jahre von Reformation. Und wir sind nicht so weit von Worms, da einer von meinen Kollegen, der Pastor dort, hat mal eine Veranstaltung gemacht und das war der sogenannte Bibelmarathon. In ein paar Tagen haben wir die Bibel durchgelesen, ununterbrochen. Erster Tag hat ein Rabbi von der jüdischen Gruppe die Bibel das angefangen. Und dann, das Problem war, da waren nicht so viele Leute, die bereit waren, um 2 bis 5 Uhr morgens da zu gehen. Na, da hatten wir ein Pavillon und da sind wir dann so ein Dreierteam. Und dann der Pastor dort vor Ort hat gesagt, hey Kio, ich brauche mal hier Verstärkung. Das ist dann von 2 bis 5 Uhr. Ich brauche 2 Teams von Saalen. So, dann haben wir das organisiert. Ein Team ist gegangen. Ich habe auch ein Team mitgebracht. Und wir sind um 12 Mitternacht oder 24 Uhr dort hingefahren. Und das war Oktober, Reformation, Oktober, ne? Genau, und es war Oktober, November, dieser Zeitraum, es war so regnerisch, auch schon so kalt und es war so dunkel und auch so neblig, dass ich zu meinem Kollegen gesagt habe, hey, kannst du mal fahren? Ich fahre mal dann im Rückweg. Hat gesagt, nein, Kio. Ich schlafe gerne hinten. Und da bin ich dann gefahren und ich habe gemerkt, boah, du kannst nicht sehen, was 10 oder 20 Kilometer vor dir. Und du musst wirklich ganz langsam fahren und konzentrieren und das Licht vor dir folgen. Und ich glaube, in unser geistlicher Leben ist das auch so. Wenn wir die Schilder nicht mehr sehen, wenn wir die Ortsschilder, die Geschwindigkeitsschilder nicht mehr sehen und sogar wenn wir die Spüre dann nicht mehr sehen, dann Gott ruft uns, hey, fahr doch langsamer, konzentriere dich auf das Licht, konzentriere dich auf den beleuchteten Weg, konzentriere dich auf mich. Gottes Führung, liebe Gemeinde, führte zur Ausbreitung des Evangeliums dort in Mazedonien und dann auch ganz Europa. Vielleicht ruft uns jemand, ganz symbolisch gesagt, figurativ. Manche wollen das Evangelium hören, aber manche sind auch noch nicht so weit. Aber sie brauchen was anderes. Sie brauchen Unterstützung emotionell oder psychisch, ne? Sei auch da für diese Person. Ich glaube, mit unserer Früchte als Christen können wir auch viel bringen. Dass die Leute auch da Zugang haben. Aber der mazedonische Ruf schallt durch die Korridor der Geschichte bis zu unserer Zeit. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir den Ruf antworten mit Ja. Lieber Gott, ich möchte dahin gehen, würde Fürst. Amen. Lieber Gott, wir bitten, dass du uns auf unserem Weg in diesem Leben hilfst, deine Führung zu erkennen. Und natürlich hilf uns auch, sie zu tun. Lieber Vater, wir befinden uns in dieser Reise nach Hause. Und unterwegs, lieber Gott, es gibt so viele Krisen. Es gibt so viele Verwirrungen, Ablenkungen. Hilf uns, lieber Gott, auf dich zu konzentrieren. Und die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, ist nur so begrenzt. Hilf uns, lieber Gott, dass du uns befähigst, deine Fackel zu tragen und das Licht Jesu in alle Herzen zu tragen. Amen.